RS3 Input Podcast.
Mehr Billigkonkurrenz, mehr Arbeitslose, mehr Sozialtouristen, mehr Kriminalität.
Die Kriminalisierung oder die Kriminalitätsangst als ganz zentraler Faktor, um die Ausländer rauszudrängen. Das ist auch eine Konstante in der Schweiz und man kann mit dem immer wieder Politik machen, also auch wenn wir auf die Gegenwart gehen. Aber wir haben es zu tun mit einer Wahrnehmungsverzerrung.
Das ist jetzt eine ganz bittere Pille, wenn einfach jeder kommen kann. Jetzt, wo es wirtschaftlich bergab geht, da sollte man schon den Arbeitsmärkte schützen und sagen, jetzt können wir nicht einfach noch jeden aus ganz Europa in die Schweiz holen.
Na gut, also Schwarzarbeit ist natürlich illegal. Also wir sprechen über Gesetze, nicht? Und die Gesetze sehen bestimmte Sachen vor.
Fremdenfindlichkeit ist etwas, was alle Länder haben, alle Nationen haben, immer. Aber was verblüfft, ist die ungeheure Konstanz. In Krisenperioden nimmt das zu, aber es nimmt in der Wachstumsphase der Schweiz nicht ab.
Input. Sie ist die wichtigste Abstimmung von diesem Jahr. Wenigstens in diesem Punkt sind sich die Befürworter und Gegner von der Abstimmung zur Personenfreizügigkeit einig. Was die Fakten angeht, da stehen sich die Gegner und die Befürworter diametral gegenüber. Die Gegner, also die Schweizer Demokraten, die Lega und die SVP, sagen, wenn wir Ja stimmen, schlittert die Schweiz in eine Krise. Die Befürworter sagen, genau das Gleiche passiert, wenn wir Nein sagen. Bevor wir Ihre Argumente genauer zulassen, vergegenwärtigen wir uns noch einmal, um was es eigentlich geht am 8. Februar. Zuerst also zu den Fakten. Sagen wir am 8. Februar Ja zu der Personenfreizügigkeit mit der EU und der Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien, dann bedeutet das:
Arbeitskräfte aus der EU können weiterhin zu vereinfachten Bedingungen in die Schweiz kommen. Dieses Recht erhalten zudem auch neu die Bewohner der neuesten EU-Mitgliedsländer, Rumänien und Bulgarien. Ihr Zugang auf unseren Arbeitsmarkt bleibt vorerst aber, wie auch der der 10 Länder der Osterweiterung, auf eine gewisse Einwanderungszahl beschränkt. Zudem haben inländische Arbeitnehmer den Vorrang. Die Kontingentierung, also die Beschränkung für Rumänien und Bulgarien, dauert bis 2016, kann aber bis 2019 verlängert werden. Für alle EU-Bewohner gilt, dass nur eine Aufenthaltsbewilligung erhält, wer eine Arbeit hat oder seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
Eigentlich stimmen wir am 8. Februar also über zwei Vorlagen ab. Das Weiterführen von der Personenfreizügigkeit und das Ausdehnen auf Rumänien und Bulgarien. Das hat das Bundesparlament so entschieden. Und auch der Bundesrat verteidigt den Entscheid. Und zwar darum, sagt die Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf:
Die EU hat immer klar gesagt, es gibt es nicht ohne Rumänien und Bulgarien mittel- und langfristig. Das war klar. Und insofern ist der Parlamentsentscheid, eine Vorlage zu machen, natürlich ehrlich, politisch ehrlich. Oder?
Dann, wer A sage, muss auch B sagen. Entweder man ist für die Personenfreizügigkeit mit der EU oder nicht. Rosinen picken und sagen, ja schon, aber nicht mit Billiglohnländern wie Rumänien oder Bulgarien, das geht nicht. Das bekräftigt auch die Bundesrätin Doris Leuthard immer wieder. In ihrer Aussage nimmt sie Bezug auf die Gegner von der Personenfreizügigkeit. Die sagen, man müsse halt nach einem Nein neu mit der EU verhandeln. Und Brüssel sagen, man will Personenfreizügigkeit, aber einfach nicht mit Rumänien und Bulgarien.
Es ist de facto auch heuchlerisch, wenn man sagt, ja, man kann zwar Ja zur Personenfreizügigkeit, wie sie jetzt besteht, sagen, aber Nein zu jeder Ausdehnung. Das ist auch Sand in die Augen der Bürgerinnen und Bürger gestreut. Und deshalb schlussendlich geht es einfach, wollen wir diese Personenfreizügigkeit weiterhin, auch mit neuen Mitgliedern, Ja oder Nein? Und wollen wir weiterhin diesen bilateralen Weg, Ja oder Nein?
Und da wären wir schon bei den Bilateralen, dem Aspekt von dieser Abstimmung, der sie kompliziert macht. Die bilateralen Abkommen sind nämlich juristisch gesehen verknüpft mit den Freizügigkeitsabkommen. Sagen wir am 8. Februar Nein, dann bedeutet das, und wir zitieren hier Artikel 25 Absatz 4 aus dem Freizügigkeitsabkommen, gern also nicht irgendeine parteipolitisch gefärbte Aussage wieder.
Die 7 Abkommen treten 6 Monate nach Erhalt der Notifikation über die Nichtverlängerung oder Kündigung außer Kraft.
Mit einem Nein sticht die Schweiz darum vor einem Scherbenhaufen, sagen die Befürworter. Ohne die Bilateralen sticht die Schweizer Wirtschaft im Abseits. Das sehen die Gegner der Personenfreizügigkeit, also die SVP, Lega oder die ST, aber gar nicht so. Sie haben keine Angst vor einem Scherbenhaufen. Bei einem Nein müsste der Bundesrat zu Brüssel einfach erklären, dass das Schweizer Stimmvolk nicht gegen die bilateralen Abkommen, sondern nur gegen die Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien ist. Der SVP-Nationalrat Lukas Reimann.
Das Abkommen zwischen der Schweiz und der EU ist damals ohne Rumänien und Bulgarien gewählt worden. Also es müsste dann auch nicht gekündigt werden, einfach so. Also ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird, weil Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, die haben einen derart grossen Handel mit der Schweiz. Die haben auch ein grosses Interesse daran, dass die Verträge bestehen bleiben.
Also einfach sei das nicht für die Schweiz, der EU klarzumachen, als man einen Teil von ihrer will, der andere Teil aber nicht. Sagen wir Nein zu der Personenfreizügigkeit, dann haben wir bei den Verhandlungen mit der EU das Zwei am Rücken, betont darum die Bundesrätin Micheline Galmiret.
Die Ausgangslage der Schweiz wäre bedeutend schlechter. Die Schweiz befände sich in einer Schwächeposition. Sie würde als Bittstellerin antreten und unter erheblichem wirtschaftlichen Druck stehen.
Die Gegner von der Vorlage dienen das als pure Angstmacherei ab. Damit wir uns nicht im Reich von den Spekulationen verlieren, hören wir zur Abwechslung mal dem EU-Botschafter Michael Reiterer zu.
Wenn es zu einem Nein kommt, dann ist es an der Schweiz zu sagen, wie soll es weitergehen. Wenn man dann glaubt, Neuverhandlungen machen zu können oder zu müssen, mit dem Ziel, ein besseres Ergebnis zu bekommen, als die bilateralen Eins waren, also das glaube ich, das wird wohl nicht gespielt werden. Und da sollte man auch eins nicht vergessen, da muss man mit der EU der 27 verhandeln. Und da haben alle Staaten mitzureden, auch die Staaten, die man jetzt so gerne ein bisschen ins Eck stellt. Ich würde das also nicht unterschätzen.
Weil eben auch Rumänien und Bulgarien am Verhandlungstisch sitzen. Die Ausgangslage der Abstimmung ist wegen dieser Verknüpfung mit den bilateralen Abkommen also komplex. Wie die Nachverhandlungen mit der EU rauskommen, kann jetzt noch niemand sagen. Wir wollen in dieser Sendung Hintergründe und Argumente liefern und uns nicht im Reich der Prognosen oder Spekulationen verlieren. Darum konzentrieren wir uns jetzt darauf, was sind Argumente für einen Beitritt von Rumänien und Bulgarien und was sind die dagegen. An vorderster Front der Befürworter formieren sich neben der SP, der Grünen, der CVP und der FDP auch die Wirtschaftsverbände. Sie stecken Millionen in die aktuelle Kampagne. Ihr Argument? Bei einem Nein haben wir zu wenig gut ausgebildete Schweizer Arbeitskräfte, die dafür sorgen, dass unsere Wirtschaft funktionieren kann. Rudolf Stempfli, Präsident vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.
Wir haben eine hochspezialisierte Wirtschaft, die sich mit hochentwickelten Produkten, besonders auch im Export, einen Namen gemacht hat und mit dem erfolgreich geworden ist. Diese Wirtschaft ist auf spezialisierte Arbeitskräfte angewiesen, die sie nicht mehr nur in der Schweiz finden.
Als wir auf Fachleute aus dem Ausland angewiesen sind, bestreiten die Gegner von der Personenfreizügigkeit nicht. Nur braucht es dafür keine Verträge mit der EU, sagt die SVP-Nationalrätin Yvette Estermann, die ursprünglich aus der Slowakei kommt.
Zum Beispiel, wir haben keine Personenfreizügigkeit mit den USA und trotzdem haben wir Leute aus den USA hier, wenn wir sie brauchen. Die kommen mit uns so gern. Also da sehe ich überhaupt kein Problem, dass man den Leuten suggerieren will, wir müssen unbedingt Personenfreizügigkeit haben. Das ist kein Problem, wir können die holen, wenn wir sie brauchen.
Fakt ist, der Anteil der US-amerikanischen Fachkräfte ist verglichen mit denen aus Deutschland oder Frankreich unbedeutend. Fakt ist auch, dass es mit der Personenfreizügigkeit viel einfacher ist, sie zu holen, wenn man sie braucht. Einfacher wird mit dem Ausdehnen der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien das Drucken der Löhne, argumentiert Yvette Estermann von der SVP.
Es ist ein unglaubliches Unterschied, zum Beispiel das Lohnniveau, das wir in der Schweiz haben. Ich sage jetzt ca. 33 Franken pro Stunde und Bulgarien, Rumänien um 3 Franken pro Stunde. Und da ist mir ganz klar, da kommt zu Lohndumping. Es würden unsere Leute müssen zu einem tieferen Lohn arbeiten, weil das kommt ein Druck.
Die Gefahr, dass die Rumänen und die Bulgaren unsere Löhne drucken, die sieht auf der anderen Seite der FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann nicht.
Wir wissen, und das scheint mir ein ganz zentraler Punkt zu sein, dass wir bei der Personenfreizügigkeit nur mit flankierenden Massnahmen begleitet haben, ja gesagt. Und die flankierenden Massnahmen heissen im Wesentlichen, es geht darum, dass die hier arbeiten können, dass die zu hiesigen Konditionen, zu hiesigen Löhnen ihre Arbeit verrichten können oder müssen verrichten.
Dass die Massnahmen gegen Lohndumping reibungslos funktionieren, sehen die Gewerkschaften ein bisschen anders. Der Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund, Daniel Lampard.
Wir haben noch ein paar Problembereiche, wo es wichtig ist, dass wir vor der Abstimmung diese Probleme lösen. Temporärfirmen verstoßen oft gegen die Löhne in der Schweiz. Sie bezahlen oft zu tiefe Löhne. Eigentlich müsste man ihnen die Bewilligung entziehen. Die Temporärbüros müssten geschlossen werden und das wird viel zu wenig getan, obwohl wir sehr viele Verstöße haben.
Man müsste also noch konsequenter biessen, den Schutz der einheimischen Arbeitskräfte verbessern. Ein Nein zur Personenfreizügigkeit können sich die Schweiz aber nicht leisten. Die Gewerkschaften sind darum nur mit halbem Herz dabei, sagen aber ja. Die EU-Bürger, namentlich die aus Rumänien und Bulgarien, feiern aber nicht nur zu Lohndruck und Schwarzarbeit, sagen die Gegner von der Personenfreizügigkeit. Sie höhlen auch unser Sozialwerk aus. Besonders jetzt, was mit der Wirtschaft bergab geht, sagt der SVP-Nationalrat Lukas Reimann.
Es geht darum, dass wir die Einwanderungspolitik weiterhin kontrollieren können. Dass also nicht einfach jeder kommen kann. Nicht jeder kann Arbeit suchen, jeder kann bleiben, jeder kann da von der Sozialwerk profitieren. Sondern dass wir können selber entscheiden können, jetzt müssen wir den Arbeitsmarkt auftun, jetzt brauchen wir Fachkräfte, jetzt brauchen wir Leute. Dass wir dann aber in wirtschaftlich schlechten Zeiten, so wie jetzt, wo die Arbeitslosigkeit sowieso steigt, auch wieder können zutun. Und wenn man das nicht kann, dann ist klar, dann gibt es mehr Armut und noch mehr Arbeitslosigkeit.
Also jeder aus der EU kann ja sowieso nicht in die Schweiz kommen. Eine Aufenthaltsbewilligung bekommen nur die arbeiten oder sonst genug Geld haben, kontert der FDP-Nationalrat Johann Schneider-Ammann. Und fügt an, man kann nicht ausländische Arbeiter reinholen, wenn es der Schweiz gut geht, und sie rausgehen, wenn es der Schweiz schlecht geht.
Während mehreren Jahren haben die jetzt zu Wachstum beigetragen, haben zu Wohlstand beigetragen. Wir haben sie gebraucht, weil man sie als Schweizer nicht gefunden hat. Wir haben sie wollen. Und jetzt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht in der Arbeit sind, kann man sie nicht einfach rausjagen. Denn die Periode, in der wir sie wieder brauchen, wird mit Sicherheit kommen. Und ich tue mich halt primär an den Chancen orientieren und tue nicht mit Risiken in erster Linie Angst machen.
Die Angst aber ist das zentrale Moment von der Abstimmung zur Personenfreizügigkeit. Kein Wunder, denn die Gegner warnen mit Rabenplakat vor der Überfremdung. Warnen vor kriminellen Rumänen, die unser Sozialsystem aushöhlen. Sie sagen, dass die Schweizer wegen der Ausländer den Arbeitsplatz verlieren. Was ist dran an dem Schreckgespenst der Roma, die unser Land plündern? Was hat es mit dieser Angst vor dem Fremden, der hier massiv geschürt wird, auf sich? Das hören wir gerade nach dem Ticken Java Coli und Africain à Paris, der afrikanischen Version von Sting's im Englishman in New York.
Mama, je pense à toi, je t'écris. D'un trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au cou de ma fée. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil. Étranger dans votre ville,
Schaffer Kohli mit seinem Lied über den Afrikaner, der zu Paris lebt. Und jetzt zu den Rumänen und Bulgaren, die in die Schweiz kommen. Wenn wir Ja sagen dazu am 8. Februar, dann sind wir unserem Leben nicht mehr sicher. Das schreiben die Gegner von der Personenfreizügigkeit. Und die SVP macht aus den Rumänen bzw. den Roma gerade noch Raben, die unser Land verhacken. Das erstaunt der Soziologe Kurt Imhof nicht.
Das erinnert natürlich an eine sehr gute und effektvolle Politgrafik, die wir schon seit dem Messerstecherinserat 1992 hatten.
Und es ist bemerkenswert, dass diese Art Plakate auch heute noch funktionieren. 17 Jahre nach dieser Plakatserie, die aus den Albaner Einbrecher und Messerstecher gemacht hat.
Ganz verblüffend ist eigentlich in der Schweiz ist die ganz lange Konstanz von der Problematisierung des Fremden in Form von Gastarbeiter zum einen, in Form von Asyl, Migration zum anderen.
Die ganz lange Tradition von der Problematisierung vom Fremden schauen wir darum jetzt genauer an. Schauen, woher sie kommt. Wollen wissen, warum sie funktioniert und was an der Angst vor dem Fremden dran ist.
Input.
Dass die Fremden, die in unser Land kommen, für die Schweizer zu einem Problem werden, die Überzeugung ist das erste Mal in der Zwischenkriegszeit auftaucht. In der Zeit also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, erklärt der Soziologe Kurt Imhof.
Man hat dann gefunden, man mache eine Quadratur vom Zirkel, man löse das Problem von der Fremdenfindlichkeit und von der Erhaltung von der eigenen Kultur, indem man eben nur eine Saison hineinlässt, also indem man die Leute nur auf die Zeit hineinlässt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann relativ schnell viele rekrutiert aus Italien, später dann natürlich auch aus anderen Ländern. Und das Problem ist dann geworden, eigentlich zunächst von den Gewerkschaften aus, wegen Lohndumping. Weil es ist klar, gerade die Bauwirtschaft oder relativ tiefe Positionen, die die Fremdarbeiter eingenommen haben, haben immer mehr dazu geführt, dass die Löhne also im Tieflohnbereich noch tiefer geworden sind und entsprechend hat es dann zu Protest geführt. Das ist aber eigentlich erst der Anfang gewesen. Ernsthafter ist es geworden im Kontext vom Antikommunismus. Man hat von rechtsbürgerlicher Seite her hat man die italienischen Gastarbeiter eingeschätzt, dass fünfte Kolonne wegen ihrer Mitgliedschaft zur KPI, Kommunistische Partei von Italien, und auf dem Weg immer mehr als Bestandteil von einer systematischen Überfremdung von der Schweiz, wo die Eigenheiten, die kulturell geschaffenen Eigenheiten von der Schweiz, durch die italienischen Gastarbeiter zerstört wird.
Was sind denn das für Bilder gewesen vom italienischen Gastarbeiter, die gezeichnet worden sind in dieser Zeit?
Es sind so zwei Sachen gewesen, die relevant sind. Das eine ist eben, sie sind eigentlich dargestellt worden als Mitglied von der Kommunistischen Partei und damit eben wirklich als fünfte Kolonne im Kalten Krieg, also als ganz grosse Gefahr, mit der Vorstellung versehen, dass wenn die russischen Panzerspitzen am Rhein stehen, dann haben wir im Grunde genommen den Gegner in der eigenen Reihe. Und auf der anderen Seite als Menschen, die tiefe Bildungsabschlüsse haben, die die Schweizer Wirtschaft kaputt machen, also Konjunktur anheizen und wo auch auf der Basis für eine Bedürfnisstrukturen nicht in die Schweizer Kultur hineinpassen. Also gerade was das Balzverhalten betrifft, hat man auch Angst davor gehabt, inwieweit dass die Trainer die Schweizer Frauen wegnehmen.
Jetzt sind dort auch schon Plakate und Sachen gegeben. Ist es auch bildlich dargestellt worden, die Angst?
Ja, also die Nationale Aktion für Volk und Heimat und auch die Schwarzenbach-Republikaner haben sehr stark auch bildlich gearbeitet. Die bildliche Darstellung war aber nicht so ausgefeilt gewesen, wie wir es jetzt erleben seit den 90er Jahren von der SVP. Aber doch auch, man hat Gefahr dargestellt, und zwar als Flut, immer die Flutmetaphorik, also dass die Schweiz überschwemmt wird. Und das hat man grafisch umgesetzt. Es ist damals schon klar gewesen, dass relativ viele Arbeiter die Nationale Aktion unterstützen, wie aber auch die Schwarzenbach-Republikaner unterstützen. Also das Phänomen, das wir auch bis in die Gegenwart erleben, dass eigentlich die SVP die Partei ist, wo am meisten Arbeiterinnen und Arbeiter gewählt werden, das hat dann angefangen.
Dann, also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo vor allem Süditaliener als Gastarbeiter in die Schweiz gekommen sind. Bis in die 60er Jahre, ihnen sind sie als Saisonnier da gewesen. Haben nur für 9 Monate eine Aufenthaltsbewilligung gehabt. Ihre Familie hat nicht dürfen mitkommen. Man hat sie nicht integrieren. Die Arbeiter haben dagegen demonstriert, dafür gekämpft, auch sie ihre Familie dürfen mitnehmen.
Die italienische Regierung hat schon im 64 ganz stark darauf Wert gelegt, dass die Mitglieder von ihrer Nation in der Schweiz anständig behandelt werden und dass der Familiennachzug muss bewilligt werden. Die Schweizer Wirtschaft war angewiesen auf Fremdarbeiter, aber wie ein Süchtigen auf Drogen.
Es ist spannend, dass das nicht von innen passiert, dass das nicht in der Schweiz selber das Umdenken stattgefunden hat, dass der Druck von aussen war, das bewirkt.
Ja, absolut, ja. Die Schweiz ist quasi erpressbar worden, weil sie den grossen Hass der Fremdarbeiter einfach gebraucht hat in der damaligen Wirtschaft. Und dann hat können, also namentlich über die italienische Regierung, weil sie den Haupthast hat, hat dann können Regelungen durchsetzen, die den Familiennachzug ermöglicht haben. Und auf dem Pfad hat man dann den Familiennachzug eingebaut. Und dann ist mit dem Familiennachzug eben auch sukzessive dann die Vorstellung von der Integration gekommen. Und man hat dann auch gefunden, ja, wenn die Familie da ist, dann tun die jungen Italiener nicht so gespunnen und rasen nicht mit den Autos umeinander. Und was man jetzt sagt, in Bezug auf Leute aus Jugoslawien, hat man damals nicht über die Italiener gesagt. Das ist eigentlich exakt gleiche Vorwurf. Also die Jugendlichkeit, Jugendkriminalität, all die Elemente. Und man hat dann gehofft, dass die Familie gibt, das ist Stabilisierung. Die
Behörden haben also gemerkt, dass man nicht ohne die Ausländer rauskommt. Sie haben realisiert, dass es sich darum auszahlt, wenn man die Grundlagen schafft, dass die Ausländer sich integrieren können. Mitte der 60er Jahre sind dann neu auch Spanier, Portugiesen, Griechen und Türken in die Schweiz arbeiten. Der Ausländeranteil ist zwischen 1950 und 1970 von 6% auf 17% angestiegen. Und damit die Angst vor der Überfremdung.
Die Überfremdungsdebatte war keine wichtige, um ein Beispiel zu nennen, als die 68er-Debatte. Also das ist das innenpolitische Thema damals in der Schweiz und hat die Schweiz polarisiert. Also tatsächlich bis zu 50%, die gefunden haben, die Schweiz werde überfremdet und man müsse systematisch eigentlich die Schweiz wieder für die Schweizer zurückerobern. Also das sind ja die Vorstellungswelten gewesen.
Die Vorstellungswelten, die dazu geführt haben, als mehrere Volksinitiativen einen Stopp vor der Überfremdung gefordert haben. Die bekannteste ist die sogenannte Schwarzenbach-Initiative vom Republikaner James Schwarzenbach von 1970. Bei einer Annahme dieser Initiative wären 300'000 Menschen ausgewiesen worden. Und genau gleich wie bei der Personenfreizügigkeit, wo wir am 8. Februar abstimmen, haben auch selbemal Bundesrat, bürgerliche und linke Parteien und auch die Wirtschaft unisono dagegen gehalten. Sie haben gesagt, eine Annahme wäre eine Katastrophe für die Schweizer Wirtschaft. Der Abstimmungskampf war auch 1970 hart. Das zeigt der Blick ins Radioarchiv. Und der Abstimmungskampf hat der Schriftsteller Werner Wolleberger zu einer Satire inspiriert. Im April 1970 ist sie im Schweizer Radio ausgestrahlt worden.
Mustermesse 1970 ist eröffnet worden und wie immer bringt die grösste schweizerische Leistungsschau auch ein paar sensationelle Neuentwicklungen. Auf einem ersten Rundgang sind wir diesen Sensationen nachgegangen und stehen jetzt also in der Halle 17a vor einem sogenannten Roboter namens Frankenbach.
Klopft, saugt, bürstet, leert, fegt, baut, putzt, bedient, verkauft, pflegt.
Augenblick, Herr Frankenbach, unsere Hörer möchten doch zuerst wissen, um was es geht. Also, der Roboter namens Frankenbach ist ungefähr 1,70 Meter hoch.
1,68.
Ja, und wieso gerade 1,68?
Durchschnittswert aus der Mitte. Mittlere Höhe von einem Sizilianer, 2 Neapolitaner, 3 Norditaliener, einem Dreiviertel Griech und einem halben Türk.
Ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie ahnen bereits, um was für eine wegweisende Erfindung sich da handelt und was der Zweck vom Roboter Frankenbach ist.
Klopft, saugt, bürstet, leert, fegt, baut, putzt, lenkt.
Ja, Sie haben es gehört. Und Sie werden es auch auf einem Besuch in Basel noch sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Roboter Frankenbach ist eine vorsorgliche Entwicklung für den Fall, dass im Juni die Überfremdungsinitiative angenommen wird und dann mit einem Schlag in der Schweiz niemand mehr...
Klopft, saugt, bürstet, leert, fegt, baut, putz, bedient, verkauft und sich sonst die Hände dreckig macht.
Der Frankenbach hat einen Vorteil, den Fremdarbeiter bis jetzt nicht hatten.
Lacht nicht, lärmt nicht, belastet die Infrastruktur nicht, steht nicht auf dem Bahnhof um, singt nicht aus Sohle, mio, 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 mio.
Ist also, Sie haben selber gehört, im Verhalten fast wie ein Schweizer. Abgesehen natürlich davon, dass er
klopft, saugt, bürstet, leert, fegt, baut, putzt, bedient, verkauft.
Der Roboter Frankenbach hat es aber nicht gebraucht. Die Schweizer Männer haben Nein gesagt zur Schwarzenbach-Initiative. Übrigens, die Frauen haben Stimmrecht erst ein Jahr später bekommen. Der Bundesrat Ernst Brucko hat nach der Abstimmung hörbar aufgeschnauft.
Ich bin natürlich sehr froh, dass die Initiative abgelehnt worden ist.
Aber die Initiative ist mit 54% Nein-Stimmen nur relativ knapp abgelehnt worden. Der Republikaner James Schwarzenbach hat darum nach der Abstimmung an den Bundesrat appelliert.
Wir werden in Zukunft ein wachsames Auge auf unseren Bundesrat haben. Im Vertrauen, dass er das eingegangene Versprechen auf Stabilisierung der Ausländerzahl erfüllen wird. Wir glauben, dass der Bundesrat sich auf dieses Ziel ausrichten muss, wenn er unser Volk zufriedenstellen will.
Ein zufriedenes Schweizer Volk, das eben keine Angst vor den Fremden muss haben. Hat denn die Angst vor der Überfremdung vor fast 40 Jahren etwas mit der Realität zu tun gehabt? Der Soziologe Kurt Imhof sagt es so.
Natürlich ist ein Immigrationsprozess, ist etwas, das ein Land verändert. Also die Hochzeit der italienischen Küche hat in der Schweiz dann angefangen, auch kulturell verändert. Aber was damals schon gesagt worden ist, also in Bezug auf Kriminalität oder von den Gastarbeitern, wo man heute wieder sagt, in Bezug auf Kriminalität der Asylanten und insbesondere jugendlichen Asylanten, hat damals schon nicht gestimmt. Also man hat ja damals gesagt, ja, es gibt eine wahnsinnige Expansion von der Kriminalität, insbesondere von der Jugendkriminalität. Wenn man abrechnet, dass wir es ohnehin zu tun haben, dass jugendliche Männer zwischen 18 und 25, egal von welcher Nation am meisten kriminell sind, dann haben wir keinen wesentlichen Anstieg, damals wie heute. Aber man hat gerade die Kriminalisierung oder die Kriminalitätsangst als ganz zentralen Faktor genommen, um die Ausländer rauszudrängen. Das ist auch eine Konstante in der Schweiz und man kann mit dem immer wieder Politik machen, also auch wenn wir auf die Gegenwart gehen. Aber wir haben es zu tun mit einer Wahrnehmungsverzerrung. Und das dünkt mich für die Demokratie tatsächlich ein Problem, dass man einzelne Sachen aushebt und an diesen einzelnen Sachen ein Problem darstellt und das als allgemeines, fundamentales Problem darstellt, ohne dass man überhaupt noch auf statistische Erwägungen Rücksicht nimmt, führt zu Wahrnehmungsverzerrungen und führt eigentlich zu einer Verluderung der Demokratie.
Sie haben sich vorhin parallel gezogen, eben gerade mit dem Ausheben vom kriminellen Charakter von diesen Ausländern, vor allem, die hier in die Schweiz reinkommen. Ist das dann etwas, wenn in anderen Ländern auch stattfindet oder nicht?
Also das ist ein Passepartout, das findet in anderen Ländern statt und zwar auch in ganz armen Ländern. Also sogar auch in ethnischen Konflikten, wenn wir auf Afrika gehen. Da kommt auch viel noch Geschlechterkomponenten rein, eben dass Frauen weggenommen werden. Das ist, ich sage, seit der barbarischen Stufe der Menschheit durch die Zivilisation durch bis in die Gegenwart eine absolute Konstante. Und es ist erstaunlich, wie gut, dass man in der Schweiz mit so barbarischen Formen der Politik noch Erfolg haben.
Moniert der Kurt Imhof. 1974, mit der Öl-, also der grossen Wirtschaftskrise, hat sich dann das Problem von der sogenannten Überfremdung aber ganz von selber gelegt. Die Gastarbeiter haben keinen Job und damit keine Aufenthaltsberechtigung mehr gehabt. Bis 1979 sind darum 300'000 Ausländer vom Schweizer Arbeitsmarkt verschwunden.
Im Vergleich hat kein anderes europäisches Land mehr Arbeitsplätze abgebaut als die Schweiz. Aber dadurch, dass die Tieflohnstellen durch Fremdarbeiter besetzt worden sind, hat man schlicht können nach Spanien, Türkei, Portugal und Italien die Arbeitslosigkeit exportieren. Das hat wahnsinnige Enttäuschung ausgelöst bei den Gastarbeitern, die teilweise ja schon jahrelang bei uns waren, einfach ihre Saisonaufenthaltsbewilligung abgelaufen ist und nicht mehr können zurückkommen. Sie sind ja eigentlich rechtlos gewesen. Von daher ist ja die einfachste Form gewesen, wenn man können, sagen, Arbeitsstellen entsorgen.
Dann hat es drastisch sehr schnell sehr viel weniger Ausländer gehabt. Nimmt man denn das auch wahr? Also wenn ich jetzt Zeitungsartikel würde scrollen vor einer Dazumal, ist das denn ein Thema? Fällt das denn überhaupt jemandem auf, wenn sie dann nicht mehr da sind, so die Lehrstellen? Wird die irgend thematisiert oder nicht?
Das ist eine interessante Frage. Also wir haben uns das auch gefragt, inwieweit gibt es eine Beziehung zwischen der Anzahl von Fremden und der Problematisierung von Fremden in der Schweiz selber? Und da muss man sagen, es gibt keine Beziehung. Also wir haben Phasen in der Schweizer Geschichte, wo die Fremden zurückgehen, also Gastarbeiter, also Asylanten, aber gleichzeitig steigt die Problematisierung von Fremden politisch an. Und exakt so ist es eigentlich auch gewesen. Wir haben ja den Prozess, wenn wir die 70er Jahre anschauen, dass dann bereits in der zweiten Hälfte der 70er Jahre fängt die Problematisierung von der Asylmigration an. Und die Asylmigration ist ja eine Migration, die zahlenmässig sehr viel tiefer ist, per se, als die klassische Gastarbeiterimmigration. Und die zieht sich durch die ganzen 80er Jahre durch, zieht sich auch durch die 90er Jahre durch und eben bis jetzt in die Gegenwart hinein. Jetzt kommt die Problematisierung wieder von Gastarbeitern auf ein Schlusszeichen in Form aber von hochqualifizierten oder gut qualifizierten europäischen Immigranten. Aber nein, sondern man muss sagen, die Problematisierung von Fremden ist eines der besten Mittel, wenn im Land ihnen selber Spannungen herrschen, Unzufriedenheiten herrschen, um damit als politischen Unternehmer einen Haufen Stimmen abzuholen. Unabhängig davon, welche Fremde das hat.
Wir rekapitulieren noch einmal. Zuerst sagt man, die Ausländer seien kriminell und nehmen den Schweizer die Frauen weg. Es kommen immer mehr von ihnen und darum herrscht eine riesige Angst, als sie die Schweiz regelrecht überschwemmen. Und dann, wenn sie weg sind, wenn es Knall auf Fall 300'000 weniger Ausländer hat, merkt es nicht einmal jemand. Wie viel Angst haben die Fremden machen, hat also nichts damit zu tun, wie viele Fremde in der Schweiz sind und auch nicht, wie kriminell sie tatsächlich sind. Die Fakten werden hier also vernachlässigt. Das zeigt sich auch jetzt wieder bei den Rumänen bzw. den Roma, die im Abstimmungskampf zur Rabe stilisiert werden. Sie werden als Kriminelle dargestellt, was darauf abgesehen haben, unter Sozialsystem zu missbrauchen. Zwar gibt es in der Schweiz keine Gesamtstatistik über die kriminellen Handlungen der Roma, kantonale Erhebungen wie die in Bern gehen aber von jährlich 25 bis 30 Einbrüchen aus, die von den Roma verübt werden. Das entspricht ungefähr einem 0,5% von allen Einbrüchen. Dazu kommt nur eine gewisse Dunkelziffer, sagt die Berner Stadtpolizei. Vergleichen wir die Situation in Bern einmal mit der von Italien. Dort gehen nämlich die allermeisten Roma. Übrigens, die allermeisten von ihnen sind sesshaft, die allerwenigsten sind Fahrende. In Bezug auf die Kriminalität der Roma hat die NZZ im Dezember geschrieben:
Rumänische Medien wiesen darauf hin, dass nur 15% aller ausländischen Strafgefangenen in Italien aus Rumänien stammen. Die rumänischen Einwanderer stellen jedoch ungefähr einen Drittel der rund 3 Millionen Ausländer in Italien und sind demnach markant weniger straffällig als andere Ausländer.
Wie kommt es also, als man die Rumänen hier bei uns in der Schweiz als Kriminelle bezeichnet? Wie erklärt sich das der Soziologe Kurt Imhof?
Überall in Europa, sonst nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man natürlich gerade den Rassismus sehr stark verurteilt. Und in der Schweiz ist die Diskreditierung eigentlich von einem Rassismus nie stattgefunden. Deshalb kann man auch Roma mit Raben gleichsetzen, symbolisch gleichsetzen, was in anderen europäischen Ländern nicht möglich wäre. Das heisst, man sieht sie in anderen europäischen Ländern derartige Sachen, aber nur als versteckte Fische an der Wand, wo rechtsextreme Gruppierungen machen, wo derartige Gleichstellungen machen. Aber bei uns macht das einen ganz gewichtigen politischen Akteur.
Und?
Fremdenfindlichkeit ist etwas, was alle Länder haben, alle Nationen haben, immer. Aber was verblüfft, ist die ungeheure Konstanz. Wir haben natürlich eine Variation in der Intensität. In Krisenperioden, in Unsicherheitsperioden nimmt das zu. Aber es nimmt in sogenannter Normalphase, der Wachstumsphase der Schweiz nicht ab. Und sage, Globalisierung hat ja auch Globalisierungsängste ausgelöst. Und das Anti Globalisierungsprojekt, das funktioniert hat, ist nicht etwa das gewesen von der Linken weltweit, die gegen WEF demonstriert haben oder gegen G8 oder G20-Gipfel, sondern eigentlich die rechtspopulistische Problematisierung von der Asylmigration.
Also das Problematisieren vom Fremden mit immer wieder den gleichen Werkzeugen, die immer wieder die gleichen Bilder ergeben. Die Bilder, als die Ausländer kriminell sind und auf unser Sozialsystem abgesehen haben. Unabhängig davon, wie kriminell sie tatsächlich sind, wie viel es von ihnen gibt und wie gut es der Wirtschaft geht. Als die Problematisierung der Ausländer nicht unbedingt an die aktuelle Wirtschaftslage gekoppelt ist, zeigt die Angst vor den Deutschen. Die Angst vor den Deutschen ist aufgekommen in einer Zeit, wo unser Wirtschaftsmotor auf Hochtouren gepumpt hat. Warum ist das so? Und wieso können Rechtspopulisten in der Schweiz immer wieder mit den immer gleichen Mitteln Angst schüren? Der Soziologe Kurt Imhof sagt, das liegt daran, dass es neben der SVP keine Partei gibt, die sich darum bemüht, ein Gefühl von einer eigenen Identität zu schaffen. Das Bedürfnis von einer eigenen Identität hat jede Nation. Nur haben es in der Schweiz die Sozialdemokraten und die Mitteparteien eben verschlafen, sich um das Bedürfnis zu kümmern.
Also man kann es einfach dadurch erklären, dass immer, wenn Identität geschwächt ist, also wenn man im Grunde genommen selber nicht weiss, wer man ist, dann muss man zuerst wissen, wer man nicht ist. Das heisst, Identität konstruiert sich eigentlich über die Abwehr vom Fremden. Man hat dann die Vorstellung darüber, was Türken sind, was Italiener sind, was Tamilen sind, was Eritreer sind, was Deutsche sind. Und über das gibt man dann eine fragile Identität, die aber eigentlich nur auf der Negation vom Fremden aufbaut. Und das ist eben die Vernachlässigung von einer eigenen positiven Identität, beispielsweise von einem Verfassungspatriotismus, wo man sagt, ja, die Schweiz hat doch ein paar Errungenschaften politischer Natur, die gut sind, direkte Demokratie, Föderalismus, Konkordanz, wo man weiterspinnen kann, wo man könnte entwickeln, wo die Schweiz auch weltweit könnte gewisse Vorbildfunktionen übernehmen. Das wäre eine positive Identitätskonstruktion. Aber seit den 60er Jahren ist die Schweiz bei dieser negativen Identitätskonstruktion drin, wo man sich selbst vor allem darüber entwirft, was man nicht ist, statt darüber, was man ist.
Und mit Blick in die Zukunft, sagt der Kurt Imhof.
Je stärker das jetzt Krise wird, desto stärker wird die Problematisierung von Fremden in Bezug auf Arbeitsstellen wieder zunehmen. Jetzt haben wir ja vor allem eine Problematisierung von Fremden gehabt, die ganzen 90er Jahre durch. Und das neue 21. Jahrhundert in Bezug auf die Asylmigranten. Aber jetzt wird es sich zuspitzen auf Mitglieder von der EU, die in der Schweiz arbeiten können. Eben sehr viele davon aus Deutschland, aber nicht nur. Gleichzeitig werden wir es aber auch zu tun haben mit einem vermehrten Abfluss wieder von diesen Leuten. Also die Leute werden wieder verstärkt zurückgehen, wenn sie keine Arbeitsstelle mehr haben. Weil das weiss man einfach, dass die Leute, die keine Arbeitsstelle mehr haben, wieder in ihren Sozialkontext zurückkehren.
Das also die Überzeugung vom Soziologe Kurt Imhof. Er hat keine Angst, dass mit einem Ja zur Freizügigkeit der Arbeitsplatz Schweiz unter Druck kommt. Die Gegner von dieser Vorlage sehen das aber ganz anders. Was ist dran an dieser Angst um den Arbeitsplatz Schweiz? Das hören wir gerade nach der Gianna Nannini und Ragazzo dell'Europa.
Tu che guardi verso di me, hai visto i tori nel sonno ed hai lasciato Madrid. Stai nei miei occhi e racconti le sirene e gli inganni del tuo sogno che va. Ragazzo dell'Europa, tu non perdi mai la strada, tu che prendi a calci la notte, bevi fiumi di vodka e poi ti infili i miei jeans, tu cominci sempre qualcosa, poi mi lasci sospesa e non parli di te. Ragazzo dell'Europa, tu col cuore fuori strada. Yeah. passaggio per andare più là. Viaggi con quell'aria precaria, sembri quasi un poeta dentro i tuoi boulevard. Ragazzo dell'Europa, per caso non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Colonia e non sai dove andrai. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera. Tu, ragazzo dell'Europa, tu non pianti mai bandiera, tu, ragazzo del
mehr Billigkonkurrenz, mehr Arbeitslose, mehr Sozialtouristen, mehr Kriminalität.
Wenn die Rumänen und die Bulgaren in die Schweiz kommen, geht es uns schlecht. Das sagen die Gegner von der Abstimmung von der Personenfreizügigkeit, wo wir in zwei Wochen darüber abstimmen. Zentral ist die Angst um den Arbeitsplatz Schweiz. Wir wollen wissen, was an dieser Angst dran ist.
Input.
Er ist US-Bürger und arbeitet seit 30 Jahren in der Schweiz. Der Arbeitsökonom George Sheldon. Er ist Professor an der Universität Basel. Er beschäftigt sich damit, was Voraussetzungen dafür sind, dass man sein Heimatland verlässt und nirgends anders, zum Beispiel in der Schweiz, gut arbeiten. Angst haben, als die Rumänen und Bulgaren, wenn eine Flut über die Schweiz reinbrechen und uns unsere Arbeit wegnehmen, das ist in seinen Augen unnötig.
Personen können nicht einfach in die Schweiz einwandern. Es muss also einen Bedarf für diese Personen geben. Und es ist einfach naheliegend, einheimische Personen zu nehmen, zumal sie die Sprachen hier sprechen. Also man greift nur auf Bulgaren und Rumänen im Allgemeinen in diesem Fall, wenn also wirklich Not an Mann ist. Und ohne ein Stellenangebot können diese Leute nicht einfach so einwandern, bestenfalls, wenn sie vermögend sind. Aber da wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben. Von daher ist überhaupt, denke ich, kein Problem. Zweitens muss man sagen, dass es auch so eine Reißleine-Klausel gibt. Also sollte wirklich tatsächlich die Schweiz überflutet werden, was nicht zu erwarten ist und käme erst 2016, weil bis dahin gelten die Kontingente, dann kann man einfach die Kontingente wieder einführen. Also ich sehe hier überhaupt keine Gefahr.
Damit wir mal eine Vorstellung haben von diesen Kontingenten, jetzt drum ein paar Zahlen. Im ersten Jahr dürften 362 Daueraufenthalter aus Rumänien und Bulgarien kommen, vorausgesetzt natürlich, sie haben eine Stelle. 2016 wären es ein bisschen mehr als 1'000 Menschen. Es sind also vorläufig keine Flutwellen, wo die Schweizer ihre Arbeitsplätze wegschwemmen. Und wie die Situation in 10 Jahren aussieht, das ist auch für den Arbeitsökonom George Sheldon schwierig abzuschätzen. Auch andere beliebte Einwanderungsländer wie Deutschland oder Irland haben noch nicht genug Erfahrungen mit der Freizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien gemacht. Anders sieht es aus mit den Polen, Esten oder Ungarn. Die dürfen schon seit ein paar Jahren in beliebte Einwanderungsländer arbeiten. Und mit ihnen hat man sehr positive Erfahrungen gemacht, sagt George Sheldon.
Da kann man sagen, die Polen durften nach Schweden, nach England, nach Irland einwandern, gleich vorneweg. Und da haben sie eigentlich nicht positive Erfahrungen gemacht. Also in England hat man so einen Bedarf an Handwerker gehabt. Also man hat nicht diese Lehrberufssystem wie im deutschsprachigen Raum und die Polen sind also gute Handwerker, haben also noch diese Lehrberufssystem und die sind stark eingewandert.
Aber viel stärker, als die englische Regierung gemeint hat. Also da haben wir nicht damit gerechnet.
Ja, es kam also schon überraschend, also dass das der Fall war. Aber jetzt, was ich den neuesten Berichten lese, dass die Leute jetzt zurückgewandert sind, jetzt wo sie also die Möglichkeit nicht haben. Meine Erfahrung auch in Deutschland ist, dass die Polen an für sich klassische Gastarbeiter sind. Das heißt, sie kommen hier, um Geld Geld zu verdienen, um dann zu Hause eine Existenz aufzubauen. Ist nicht normal, dass jemand völlig aus seinem Kulturkreis auswandern möchte. Ne? Das ist einfach die Möglichkeit, hier bezahlt man höhere Löhne und so kann man eine Existenz dann in der Heimat aufbauen. Das scheint in England der Fall gewesen zu sein.
Gleichzeitig zeigt aber auch das Beispiel England, dass es sehr schwierig ist, auch Prognosen zu machen, wer denn kommt und wie viel denn allenfalls kommen.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, da ist man überrascht gewesen, also wer tatsächlich da ausgewandert sind. Im Nachhinein war das nachvollziehbar, aber man muss sagen, gut, kam überraschend, aber an für sich positive Effekte.
Das Beispiel von der Polen zu Großbritannien zeigt, dass es ganz schwierig ist, im Voraus abzuschätzen, wie viele Ausländer auch wirklich kommen gehen arbeiten, wenn es dann keine Kontingent mehr gibt, wenn alle dürfen kommen, die eine Arbeit haben. Aber das Beispiel von der Polen zeigt auch, dass die Wanderungsbewegung nach Regeln basiert. Dass die Wanderungsbewegungen nämlich abnehmen, wenn es im betreffenden Land keine Arbeit mehr gibt, sagt der George Sheldon. Schön und gut, kann man sagen. Aber feiert die erweiterte Freizügigkeit mit vergleichsweise armen Ländern wie Rumänien und Bulgarien nicht dazu, dass das Drucken von den Löhnen oder gar die Schwarzarbeit zunimmt?
Gut, also Schwarzarbeit ist natürlich illegal. Also wir sprechen über Gesetze, nicht? Und die Gesetze sehen bestimmte Sachen vor. Im Allgemeinen habe ich also keine Berichte gelesen, die gesagt haben, dass die Schwarzarbeit stark dadurch zugenommen hat. Gut, es könnte sein, Personen, die als Touristen rüberkommen, aber ist es immer der Fall, die Personen kommen nur, wenn Bedarf da ist. In der Schweiz hat man noch diese flankierenden Maßnahmen. Deutschland hat das auch. Das heißt also, sollten die Niedriglohnpersonen tatsächlich deren Löhne unter Druck geraten, da sind Maßnahmen ergriffen worden. Man kann also Anklage erheben.
Anklage erheben, so als die von der Schwarzarbeit profitieren, mit einer Buss zahlen. Lässt man ihm George Sheldon zu, dann gewinnt man je länger, je mehr den Eindruck, dass die Angst vor den Rumänen, die uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen, unbegründet ist. Zumindest während der nächsten 10 Jahre. Kommt noch dazu, als er sagt, dass ungelernte Billigarbeiter in der Schweiz lange nicht mehr so gefragt sind wie früher.
Man glaubt es kaum, aber seit etwa der Mitte der 90er Jahre hat das völlig gedreht. Jetzt sind über 50% der neu zugewanderten Vollzeiterwerbstätigen, also die Arbeitskräfte, die man eigentlich rekrutiert hat, sind Akademiker. Man kann sagen, das ist eigentlich, was die Wirtschaft verlangt momentan. Und schon aus diesem Grund ist nicht zu erwarten, dass also viele aus Bulgarien und Rumänien kämen, also bestenfalls an die Akademiker.
Die Leute, die eben hier angekommen sind, die Fachkräfte, sehr gut ausgebildet, die Akademiker, wird seitens der Wirtschaft gesagt, wird sehr stark jetzt auch die Abstimmung mit Geld unterstützt. Die haben keiner Schweizerin den Arbeitsplatz weggenommen. Gibt es Zahlen oder wirklich Beleg?
Ja gut, richtig. Also, dass sie es weggenommen haben, das ist schwierig nachzuweisen. Also man kann einfach die Lohnentwicklung ein bisschen anschauen. Akademiker haben sicherlich etwas darunter gelitten, was die Löhne anbetrifft. Aber man muss sagen, wenn diese Arbeitsplätze, die offen sind, nicht besetzt werden, bedeutet das also weniger Wachstum und weniger Beschäftigung für andere Menschen, die mit diesen Personen arbeiten würden.
Die Löhne, das ist das eine, aber dass quasi den Schweizer von Akademikern aus anderen Ländern verdrängt werden oder dass arbeitslos sind?
Also das ist nicht meine Erfahrung. Also im Allgemeinen ist die Hälfte der Arbeitslosen sind Ungelernten. Also die höhere Qualifizierten findet man nicht in Arbeitslosenbeständen. Gut, es kann damit zusammenhängen, dass wenn einer Akademiker sich arbeitslos meldet, dann kann er vielleicht seine Karriere in den Wind schreiben. Also das ist Stigmatisierungsprobleme. Aber im Allgemeinen sind die untere Einkommensschichten und die unteren Qualifikationsschichten gefährdet von Arbeitslosigkeit.
Sie sagen aber ganz klar auch, dass jetzt im Bereich der Gutausbildeten die vielen Akademiker, die in die Schweiz gekommen sind in den letzten 10 Jahren, dass sie dazu geführt haben, dass der Lohn der Akademiker in der Schweiz unter Druck gekommen ist.
So ist es, aber das hat einen positiven Seitenaspekt. Also man muss sagen, dass die Einkommensverteilung in der Schweiz ist dadurch gleichmäßiger geworden. Es waren also Studien in letzter Zeit in der Volkswirtschaft. Und da hat man gezeigt, dass also im Gegensatz zu anderen Ländern, dass die Lohnspreizung in der Schweiz überhaupt nicht zugenommen hat in den letzten Jahren. Und das schreibe ich also eigentlich die Zuwanderung von Akademikern zu.
Also das Share, oder dass die Oberen weniger verdienen, geht weniger auf.
Genau, und da stellt man auch fest, dass im Allgemeinen diese Akademiker die einheimischen Arbeitskräfte eher ergänzen, als dass sie Substitute sind. Das heißt also, wenn diese Personen kommen, schaffen sie Arbeitsplätze für die Einheimischen. Es gibt also verstärkte Nachfrage nach diesen Bildungsschichten und Einkommensschichten und das führt dazu, dass gleichzeitig ihre Einkommen tendenziell steigen.
Die Schweizer Wirtschaft hat in den letzten Jahren also stark zugelegt wegen der Deutschen, Spanier und Franzosen. Sie haben wegen der Personenfreizügigkeit weniger administrative Hindernisse überwinden müssen, um in die Schweiz arbeiten zu können.
Darum sagen die Wirtschaftsvertreter laut und deutlich, wenn wir am 8. Februar Nein sagen, dann geht es mit der Schweizer Wirtschaft bergab. Dann fehlen uns all die gut ausgebildeten deutschen und französischen Fachkräfte. Und viele Betriebe haben keine andere Wahl, als ins Ausland abzuwandern. Auch sie schüren damit die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Der Arbeitsökonom George Sheldon dazu mit Hinblick auf Finanzkrise und Rezession.
Also höchstwahrscheinlich wird es in nächster Zeit die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht allzu stark sein. Also von daher denke ich, in nächster Zeit wird wahrscheinlich gar nichts groß passieren. Aber inwiefern Firmen abwandern, vermag ich momentan nicht zu sagen. Ich kenne auch keine Statistik, die das zeigt. Also in gewisser Hinsicht, die weltführenden Firmen können es höchstwahrscheinlich sich nicht erlauben, also abzuwandern.
Aber sagt der George Sheldon,
man weiß, in Tschechien, in Polen sind viele Fabriken entstanden. Also diese Prozesse sind im Gange. Und ich denke, es ist einfach die komparative Vorteile. Also für gewisse Anfertigungen braucht man die schweizerische Fachkräfte. Für eher repetitive, standardisierten Produktionsabläufe kann man also Niederlassungen in Tschechien oder sowas suchen. Es läuft beides, nicht? Also teilweise werden die Arbeitsplätze dort verlagert. Und teilweise werden hier neue geschaffen, die Arbeitskräfte kommen dann von auswärts und das je nachdem, wie die komparativen Vorteile aussehen. Da ist auch meine Befürchtung, dass die Ablehnung des bilateralen Abkommens das alle in Frage stellt. Ich denke, das ist also eine Win-Win-Situation für beide Seiten, weil wir schaffen dann Wohlstand in osteuropäischen Ländern und das führt dazu, dass der Wohlstandsgefälle abnimmt und dann der Anreiz, in die Schweiz zu wandern, nimmt ebenfalls ab, ne?
Denn sobald es zum Beispiel einem Land wie Polen gut geht und die Polen darum Arbeit haben, können sie viel weniger in die Schweiz arbeiten. Wie gut es aber einem Land wie Polen muss gehen, als die Polen nicht mehr in die Schweiz arbeiten, weiss der George Sheldon nicht. Das kann er nicht einfach so an einer Zahl festmachen. Ob jemand in die Schweiz kommt, hängt auch nämlich von den kulturellen Faktoren ab. Zum Beispiel der Spruch. Aber eine Rolle spielt, wie weit das Land, wo man hingeht, arbeiten, von der Heimat weg ist. Die Menschen wandern gern nach. Es ist also ein Mix von Faktoren, der dazu führt, dass man die Heimat verlässt und im Ausland schafft. Wegen der Wirtschaftskrise verlassen schon viel weniger Menschen ihre Heimat als vor der Krise. Wie massiv sich die Wirtschaftskrise noch auswirkt, weiss im Moment aber niemand. Nur so viel weiss man, immer mehr Menschen verlieren in der Schweiz den Job. Ob man den Job verliert, hängt aber nicht davon ab, ob man aus Rumänien, Bulgarien, Deutschland oder der Schweiz kommt, sondern wie gut man den Job macht, sagt der George Sheldon. Input.